Klar, wie immer, Schlüssel ist natürlich Kommunikation miteinander, ne? Da in Kommunikation zu sein.
Und auch Verständnis ist auch zu verstehen. Das ist ja auch ein bisschen anmaßend, dem anderen etwas zu schenken, zu geben und dann noch ihm vorzuschreiben, was er damit zu tun hat. Wenn es um Selbstliebe geht, geht es darum, diese Bedürfnisse, diese natürlichen Bedürfnisse unseres Selbst zu befriedigen.
Session. Geld kauft dir Waffen, aber Geld kauft dir kein Herz. Mit dieser Line von Vega. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir so kurz vor Weihnachten ein richtig schönes Thema haben. Und zwar wir sind, Rüdiger Keilberg ist, meine ich, zum dritten Mal zu Gast hier im Podcast. Und wir sprechen über, eigentlich sind es zwei Themen, über die Themen Selbstliebe und Menschlichkeit. Und das Thema ist entstanden, weil ich mit Rüdiger essen war. Das erzählen wir auch gleich im Real Talk. Und für alle, die vielleicht nicht die Folgen mit Rüdiger schon gehört haben, die zwei, die es vorher gab. Rüdiger ist Therapeut, Heilpraktiker, Coach, einfach ein cooler Dude. Und als wir dann essen waren und ich ihm von einem Erlebnis berichtet habe und wir uns darüber ausgetauscht haben, entstand doch die Idee, das ist doch ein wunderschönes Thema für diesen Podcast. Und das haben wir dann umgesetzt. Und vor allem ist das ein generell sehr, sehr schönes Thema. Aber auch gerade hier passt sehr schön in die Vorweihnachtszeit. Es geht um das Thema, ich weiß gar nicht, ich hatte es gerade schon gesagt, Menschlichkeit. Und wir sprechen auch über ein anderes Thema, Selbstliebe. Und ChatGPT hatte ich nach der Shownotes für diese Folge gefragt und wie ChatGPT diese Folge zusammenfasst. Und ChatGPT kam zu einer schönen Erkenntnis, die ich jetzt einfach mal hier ablese. Und ihr könnt euch dann sehr, sehr gerne, seid eingeladen, den Real Talk zu hören, um zu schauen, ob ihr vielleicht auf dieselbe Erkenntnis kommt. Selbstliebe ist die innere Verantwortung. Menschlichkeit ist die äußere Verantwortung. Beides braucht Mut. Und beides macht das Leben echter. Also, wenn das nicht ein Cliffhanger ist, direkt in Real Talk zu springen, dann weiß ich auch nicht. Viel Spaß dabei und wir hören uns im Auto noch mal ganz kurz wieder. Als wir zuletzt essen waren, sind wir ja durch eine Geschichte, die ich dir erzählt habe, das war tatsächlich ein Erlebnis, was ich wenige Stunden vorher hatte, in ein sehr tiefes und auch ernstes Gespräch gekommen. Mhm. Und da habe ich gesagt, lass uns doch da mal gerne drüber sprechen. Also es geht um das Stichwort Menschlichkeit, um einen Cliffhanger zu setzen. Und deswegen sitzen wir jetzt ursächlich zusammen. Und just wie das in meinem Kopf immer so ist, weil da so viel los ist, hatte ich dich gerade gesagt, als ich mit dir gerade gesprochen habe, gesagt, mich treibt noch eine ganz andere Frage um. Und zwar versuche ich für mich zu definieren, und ich habe noch keine Definition, deswegen kann ich dir jetzt auch keine nennen, was für mich Selbstliebe ist, vor allem in Abgrenzung zum Thema, was ist dann eigentlich Egoismus? Und ich beobachte viel so in der Persönlichkeitsentwicklung, ich nenne es mal so unter diesem Stichwort, wenn ich mir da irgendwie, keine Ahnung, YouTube irgendwelche Videos anschaue, Podcasts anhöre, und dann so Aussagen, und das hittet manchmal bei mir so, ja, für mich ist das jetzt aber keine Selbstliebe, sondern eher Egoismus. Ich würde gerne mal eine Fachmeinung dazu hören, ob du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kannst. Für mich jetzt.
Ja.
Und die Zuhörenden.
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, aber auch eine sehr komplexe Frage, weil diese sich nicht mit einem Satz beantworten lässt.
So, ja.
Das muss ich vorweg schieben. Das heißt, wir müssen uns jetzt tatsächlich noch einmal in die unterschiedlichen Ebenen der menschlichen Existenz einfach auch noch mal reindenken. Und da ist es so, wie es ja auch in der Psychologie häufig ist, gibt es ja da auch unterschiedliche Schulen. Und ich würde da jetzt eher mal so einen tiefen psychologischen Ansatz fahren.
Ja.
Der Unterschied ist ja schon mal dahingehend schon durch die beiden unterschiedlichen Wörter und Bezeichnungen ja schon mal. Das eine ist Egoismus und das andere ist Selbstliebe.
Ja.
So. Über das Ego haben wir ja auch schon mal in früheren Podcasten gesprochen. Also das Ego ist eine Vorstellung von dem, wer wir sind und was unser Leben ausmacht. Das Ego ist ein rein rationales Konstrukt in unserem Kopf. Und das entsteht tatsächlich erst nach der Geburt sozusagen. Also auch die Ratio. Wir werden ja ohne Ratio geboren. Und unser Verstand sammelt dann nach einem gewissen Zeitfenster nach der Geburt Informationen und Erlebnisse. Und diese werden abgespeichert. Also alle Informationen und Erlebnisse, die wir bis zum heutigen Tag haben, sind in unserem Wissensspeicher abgespeichert. Und damit arbeitet der Verstand. Und daraus konstruiert der Verstand eben auch das Ego, nämlich die Vorstellung von dem, wer wir sind. Aber es ist eben halt nur eine Vorstellung. So, es ist einfach nur ein Gedankenkonstrukt. Mit dem Selbst ist es ein bisschen komplizierter. Das Selbst ist eine außerbewusste Instanz in uns Menschen. So, also das Selbst ist quasi unser Wesenskern.
So werden wir doch geboren, oder? Mit dem Selbst.
Ja, genau. Das Selbst ist einfach da. Und es ist auch mit unserem Körper ganz eng verbunden. Es ist aber komplett außerbewusst. Und das Selbst ist sozusagen die Ebene, die auch darüber wacht, ob es uns gut geht und wo unsere natürlichen Bedürfnisse auch sozusagen abgelegt sind. Oder das ist sozusagen der Kern unserer natürlichen Bedürfnisse. Ich unterscheide immer zwischen natürlichen Bedürfnissen und das ist tatsächlich sein zu dürfen, geliebt zu werden, das Thema Sozialkontakte zu haben und all diese Themen. Und dann gibt es die nicht natürlichen Bedürfnisse, die wiederum vom Verstand kreiert werden, wie zum Beispiel, ich will das neue iPhone. Das wird ja auch als Bedürfnis bezeichnet, aber wird ja vom Verstand kreiert und ist dadurch kein natürliches Bedürfnis des Menschen. Und dieses Selbst, und hinter diesem Selbst ist eben ja eigentlich auch unser Wesenswert tatsächlich auch verankert. Wenn es um Selbstliebe geht, geht es darum, diese Bedürfnisse, diese natürlichen Bedürfnisse unseres Selbst zu befriedigen. Und jetzt wird's spannend, warum sich diese beiden Themen miteinander häufig irgendwie vermixen oder vermischen. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu kompliziert, aber
noch kann ich folgen.
Ja. Unser Selbst, da es außerbewusst ist, ist sozusagen, kann an Situationen nichts verändern. Also wenn ein wichtiges natürliches Bedürfnis nicht befriedigt wird, wie zum Beispiel das Sein dürfen, einfach mal sein, also das Selbst, das Gefühl, das darf einfach existieren, dann kann es, also wenn das gerade in dem Leben des Menschen nicht stattfinden kann, kann es eigentlich an der Situation nichts verändern. Es braucht Hilfe, um es zu verändern. Und dazu nimmt es Kontakt zu einer anderen Instanz in uns auf. Das ist das Ich. In der Psychologie ist das.
Ja.
Ich ist unsere handelnde Instanz. Das Ich kann handeln. Das Ich allerdings ist ganz eng mit dem Verstand irgendwie verbandelt. Jetzt ist die Frage, wie nimmt das Selbst Kontakt zum Ich auf? Über Fühlen. Über Fühlen, über Gefühle. Das heißt, es generiert ein Gefühl, vom Ich wahrgenommen zu werden. Im Idealfall erkennt das Ich, okay, da ist dieses Gefühl und kann dieses Gefühl richtig interpretieren.
Ja, wäre das jetzt Unzufriedenheit, traurig oder was?
Ja, zum Beispiel bei dem nicht. Also ich mache das mal an einem sehr, sehr, das ist zum Beispiel Wut und Ärger. Entsteht ja immer dann, wenn die gegenwärtige Situation nicht im Einklang mit unseren Bedürfnissen ist. So, wenn wir jetzt Wut und Ärger erkennen, können wir Rückschlüsse darauf, also könnte das Ich Rückschlüsse darauf ziehen, okay, was ist denn eigentlich hier gerade mein Bedürfnis? Warum missfällt mir die Situation gerade so sehr? Und kann dann, wenn es das Bedürfnis erkennt, dafür sorgen, dass das Bedürfnis vollständig oder teilweise befriedigt wird. Und damit beruhigt sich dann das Selbst auch wieder und die Wut klingt auch wieder ab bei dem Gefühl. Jetzt ist es aber häufig so, dass das Ich das manchmal nicht in der Lage ist, diese Bedürfnisse zu erkennen. Und zum Beispiel ist ja Wut auch ein Gefühl, was in unserer Gesellschaft eher negativ besetzt ist und auch vielleicht auch abgelehnt wird. Und das ist dann eine Programmierung des Verstandes. Und da das Ich, die Ich-Instanz mit dem Verstand ganz eng ist, kann es sein, dass es dieses Gefühl einfach ignoriert und die Wut einfach runterschluckt. Und dann kann das Ich eben nicht gemäß des Wunsches des Selbst handeln, weil es einfach eine Fehlinterpretation leistet. Es kann dann dazu führen, dass wenn das Selbst mit diesem Senden des Gefühls nicht weiterkommt, dass es einfach nochmal eine Stufe aufdreht. Bis hin zum Beispiel auch zu eine psychische Erkrankung zum Beispiel ist eine Panikstörung oder eine Angststörung, eine Reaktion des Selbst darauf, dass es sich in seiner Existenz bedroht fühlt. So, das heißt, Panik ist ja symbolisch, also auch im wirklichen Leben. Also eine natürliche Panik entsteht immer dann, wenn unsere Existenz bedroht ist, unsere physische Existenz. Und bei einer Panikstörung fühlt sich zumindest das Selbst in seiner Existenz bedroht. Und dann ist das ein Versuch, durch diese Panikattacke, das Ich darauf aufmerksam zu machen, kümmere dich. Aber in den seltensten Fällen weiß das Ich etwas damit anzufassen, sondern das Ich mit dem Verstand sagt, okay, ich habe hier irgendwas am Herzen, ich muss sofort ins Krankenhaus. Und dann wird das erstmal untersucht, weil eine Panikattacke ja ungewöhnlich ist in einem Zustand, wenn sie abends im Bett passiert. Und um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, geht es bei Selbstliebe darum, die natürlichen Bedürfnisse des Selbst, die einfach existenziell sind, oder ich sage es mal etwas hochtrabend, unser Grundrecht sind, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden, dass wir uns darum kümmern, dass die erfüllt werden. Egoismus hat eher damit zu tun, dass die künstlichen Bedürfnisse, die unser Verstand, und da geht es häufig um Status, manchmal aber auch um Selbstwert sozusagen. Das ist ja bei einer zum Beispiel narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ist ein Mensch in seiner frühen Kindheit dermaßen in seinem Selbstwert erschüttert worden, dass es Ersatzhandlungen gibt, die den Selbstwert kompensieren. Das ist Status. Oder ich muss jemanden anderen erniedrigen. Das ist ja auch bei Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung so, dass sie gerne andere abwerten, um sich selbst aufzuwerten. Da werden sozusagen vom Verstand erzeugte Mechanismen, Konstrukte aufgebaut, um den Selbstwert zu kompensieren, aber nicht auf Ebene des Selbst, sondern auf eine andere Ebene.
Das ist ein Beispiel dafür, dass die Kommunikation quasi zwischen Selbst und Ich nicht funktioniert. Also das Ich.
Ja, genau. Oder das eben als Menschen, die eine Persönlichkeitsentwicklung vom Typ Narzissmus entwickeln, haben häufig dramatische Einschränkungen gehabt in ihrer Kindheit und Jugend, dass sie einen natürlichen Selbstwert entwickeln können. Also das ist häufig die Ursache aus psychologischer Sicht.
Ja, was ist ein natürlicher Selbstwert?
Ja, dass dann also das Sein zum Beispiel, dass man so sein darf, wie man ist.
Okay.
Wenn man als Kind dauernd irgendwie mitgeteilt bekommt, dass man der letzte Dreck ist,
ja,
und dass alle Ideen, die man entwickelt, alle blöd sind und dass man nicht selber entscheiden darf, womit man sich beschäftigen möchte und wirklich von außen alles aufgedrückt bekommt und quasi seine eigenen natürlichen Talente und seine eigenen natürlichen Bedürfnisse nicht leben darf, so, dann kann das sich eben auch auf den Selbstwert, weil wenn ich das nicht darf, ist ja das, was in mir drin ist, ja nichts wert.
Mhm.
So, und dann fühle ich mich halt schlecht, wenn ich plötzlich irgendwie Dinge gut finde, die in meinem Umfeld überhaupt nicht anerkannt werden. So.
Mhm.
Ja. Und Egoismus hat eher was damit zu tun, dass Konstrukte, Gedankenkonstrukte des Egos befriedigt werden. Und das könnte in dem Fall jetzt bei diesem Krankheitsbild sind das oft so Ersatzhandlungen, die das letztendlich kompensieren.
Mhm. Ja. Wie passt jetzt das Thema, nehmen wir jetzt mal eine Beziehung, vielleicht auch, können wir einfach eine partnerschaftliche Beziehung nehmen. Jetzt sagen beide, hey, ich bin in meiner Selbstliebe. Und wie passt dann zum Beispiel das Thema rein, Kompromisse finden, zum Beispiel um irgendwas zu tun? Und ich sag mal, der eine, die eine ist ja egal, spielt keine Rolle, wer was, sagt ja, aber eigentlich möchte ich das gar nicht tun, passt vielleicht jetzt nicht so in meine Selbstliebe rein, möchte es aber vielleicht gerne aus Liebe zu meinem Partner, Partnerin tun. Und gehe dann einen Kompromiss ein. Also schließt Selbstliebe Kompromisse aus? Oder in einem gewissen Rahmen?
Ja, es ist so, dass bei erwachsenen Menschen die Bedürfnisse, die erwachsene Menschen haben, gleichwertig sind. Das heißt, es gibt keinen erwachsenen Menschen, dessen Bedürfnisse wichtiger und wertvoller sind als bei einem anderen Menschen.
Mhm.
Und wenn man in einer Beziehung lebt, in der jetzt gerade die aktuelle Bedürfnislage konträr ist oder gegensätzlich ist, dann muss man das unter Erwachsenen eben aushandeln, indem man entweder sich entscheidet, einen Kompromiss zu finden, dass die beiden Erwachsenen nur teilweise ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen.
Ist das aus therapeutischer Sicht ein guter Weg oder hängt das davon ab?
Es ist immer abhängig von der Situation. Es kann aber auch sein, dass es heißt, okay, heute ist es so wichtig, dass ich heute mein Bedürfnis zu 100% durchsetze. Mhm. Und eine andere Lösung kann auch sein, dass ich heute mal auf mein Bedürfnis verzichte und dem anderen zu 100% sein Bedürfnis gewährleiste.
Ist das nicht auch ein Kompromiss? Dann?
Ja, aber das ist ja, das Leben ist ja eine ständige Interaktion. Das heißt, das Anstrengende daran ist, ich muss es in jedem Einzelfall individuell aushandeln. Das macht es nicht leichter. Es gibt da kein Regelwerk. Man kann nicht sagen, okay, der beste Weg ist immer 50-50 oder 40-60 abwechselnd oder so. Das wäre wieder ein Gedankenkonstrukt, sondern es hängt wirklich immer von diesem einzelnen Moment ab und muss jedes Mal neu dann ausgehandelt werden in einer Beziehung. Ausnahme sind Kinder. Kinder sind noch nicht in der Lage, eigenverantwortlich sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Mhm. Und in dem Fall haben die Bedürfnisse der Kinder, insbesondere die natürlichen Bedürfnisse der Kinder, absoluten Vorrang. Weil sie können das noch nicht selbstständig sich darum kümmern. Das lernen sie ja erst bis zum Erwachsenenleben. Im Idealfall hat man es dann mit 21, 24 hat man es dann weitgehend gelernt, aber wir beide, die wir hier sitzen, wissen ja, dieser Lernprozess dauert häufig etwas länger noch.
Ja.
Ja.
Ja. Weil ich, zumindest interpretiere ich das so, nehme es so wahr, oft, was ich ja schon eingangs sagte, in irgendwelchen Podcasts oder was auch immer, dass dann so suggeriert wird, pass mal auf, wenn dein Gegenüber jetzt nicht konträr mit deiner Selbstliebe ist, dann muss halt das Gegenüber einfach weg. Ne? Also ist ja, ne, tauscht das Umfeld aus und so weiter. Lese ich relativ oft, da höre ich relativ oft. Und ich habe auch schon dem zu, ich weiß nicht mehr wo, aber auch gesagt, in so einem Kontext Kompromisse oder das Aushandeln hat da keine Berechtigung, sage ich jetzt einfach mal. Weil das klingt dann halt immer so hart. Also sobald irgendwie irgendwas nicht ist, sagt man, ja, trenne ich mich halt jetzt von dir. Und das immer unter dem Deckmantel der Selbstliebe.
Mhm. Ja, da macht man sich das einfach irgendwie zu leicht. Weil es ist ja völlig natürlich, dass wenn man in einer Paarbeziehung ist, dass es häufig dazu führt, dass die gegenwärtige Bedürfnislage gegensätzlich ist. Das ist ja gar nicht ungewöhnlich. Und wenn beide Partner miteinander, also so ein Bewusstsein dafür haben, auch für den anderen, also wenn wirklich Liebe vorhanden ist, dann haben wir Verständnis für die Bedürfnisse des anderen und können dann auch ganz, also aus diesem Verständnis, aus einer Liebe heraus, und ich meine jetzt nicht die sexuelle Liebe, sondern einfach wirklich, es geht ja auch außerhalb einer Beziehung, auch mit anderen Menschen geht es ja darum, die Bedürfnisse des anderen zu akzeptieren und auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass der andere gerade da das Bedürfnis hat und ihn nicht als Feind abzustempeln, weil gerade das Bedürfnis des anderen konträr zu meinem Bedürfnis ist. Im beruflichen Umfeld ist es ganz häufig so. Auch wenn es da seltener um die natürlichen Bedürfnisse geht. Aber dann stempeln wir den anderen als Feind ab, weil der plötzlich was will, was ich jetzt total doof finde. Und dann ist der andere automatisch doof, weil ich das gerade doof finde. Und mit aber einem Bewusstsein dafür, dass er das Recht hat, dieses Bedürfnis zu haben als erwachsener Mensch, dann muss ich mir eben die Mühe machen, damit umzugehen und auch zu schauen, was kann ich denn für meine Bedürfnisse hier gerade in dieser Situation tun.
Mhm.
Ja. Pauschale Lösungen lehne ich da immer ab, weil es gibt...
Ja, das verstehe ich. Und klar, wie immer, Schlüssel ist natürlich Kommunikation miteinander, ne? Da in Kommunikation zu sein.
Und auch Verständnis, das auch zu verstehen. Also auch wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was passiert hier eigentlich gerade? Und warum fühle ich mich gerade unwohl? Und was könnte es sein, dass der andere sich gerade nicht gut fühlt? Und warum reagiert er gerade so emotional, wie er reagiert? Auch dafür Verständnis zu entwickeln.
Yes.
Habe ich deine Frage beantworten können?
Ja. Absolut. Wollen wir dann in die eigentlichen Themen einsteigen? Einen Cliffhanger hatte ich ja schon gebracht. Ich erzähle, damit die Zuhörenden das nachvollziehen kann, ganz kurz, was mir vor unserer Essensbegegnung widerfahren ist, weil das war ja der Auslöser für das Gespräch über Thema Menschlichkeit. Ich mache das mal ein bisschen kurz. Ich wurde gebeten, einem Menschen, wo mir gesagt wurde, hey, dem geht's nicht so gut, ob ich ihm ein paar Einkäufe vorbeibringen kann. Und also ich wurde nicht von demjenigen Menschen selber gefragt, sondern von einem nahestehenden Menschen. Ich habe gesagt, klar, kann ich machen. Und die mich gefragt hatte, war selber nicht mehr in der Lage, da so in den dritten, vierten Stock, wie auch immer, da irgendwie Wasserflaschen und so weiter hochzutragen. Klar, habe ich gemacht. Also ist das auch kein fremder Mensch für mich gewesen. Ich kenne die natürlich und war dann erstmal relativ erschrocken, in welchem Zustand, weil ich hatte ihn länger nicht gesehen, ich ihn davor gefunden habe. Was jetzt aber erstmal passte mit der Information, hey, dem geht's nicht so gut. Ich wusste nicht, was es ist. Und er wirkte offensichtlich so ein bisschen bettlägerig, so ein bisschen ungepflegt, sage ich mal. Das, was für mich so augenscheinlich oder ne, was ich so interpretiert habe, okay, wahrscheinlich geht's ihm wirklich so schlecht, dass er da so ein bisschen auch ne, Hygiene vernachlässigt, auch so wie die Wohnung aussah. War aber nach wie vor klar ansprechbar, also hat mich auch erkannt und so hat auch mit mir gesprochen. Und ihm ging es aber ganz offensichtlich nicht gut. Ich habe ihm dann die Sachen dahingestellt und habe ihn gefragt, kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Und das verneinte er und sagte, er muss sich jetzt aber wieder mal hinlegen aufs Sofa. Und ich so, ja, okay. Habe ich gesagt, wenn noch irgendwas ist, melde dich, ne? kann dir auch wieder was vorbeibringen und sagte, hey, du kriegst ja auch noch Geld. Also war für mich ein Zeichen, ist klar auf jeden Fall. Mhm. Und dann habe ich die Wohnung wieder verlassen. Und dann hatte ich aber so ein bisschen, oder hatte sofort den Impuls, muss ich da jetzt nicht irgendwie mehr machen? Also, ne, weil für mich war es auf den ersten Eindruck so nicht, ihm geht's irgendwie nicht gut. Es wirkte schon ernster, dass es ihm, ne, und braucht er nicht medizinische Hilfe und so ist so ein bisschen. Ich habe mir dann überlegt, also ich glaube, das habe ich auch so gesagt, ne? So mein erster Impuls war, okay, warum bin ich jetzt in diese Situation reingekommen? Und muss ich jetzt irgendwas tun? Und ich hatte ja dann mit mir selber so, bin ich jetzt dafür verantwortlich? Ich glaube, das Wording hatte ich auch benutzt. Bin ich jetzt dafür verantwortlich? Und warum ist es nicht die der andere, der sagt, hey, der braucht Hilfe, weil da ja einfach mehr Kontakt ist? Weil ich hatte ja so diesen Impuls, ich muss ja doch wahrscheinlich ins Krankenhaus. Und habe dann aber erstmal nicht reagiert in dem Sinn, dass ich gesagt habe, ich rufe jetzt einfach mal einen Krankenwagen, ne? Sondern bin in Diskussion gegangen und habe gesagt, hey, war dir bewusst, wie der Zustand ist oder überinterpretiere ich das jetzt? Ne? Warum ruft ihr keinen Krankenwagen? Ist das nicht notwendig? Und die andere Person war da auch so ein bisschen überfordert mit. Und genau das hatte ich dir erzählt an diesem Abend, weil das war ja dann gerade 2 Stunden vorher ist das passiert. Ich bin mehr oder weniger aus dieser Situation raus und direkt zum Essen gekommen.
Ja.
Und hatte dich, ich glaube, ich hatte dir die Frage gestellt, bin ich dafür verantwortlich, jetzt irgendwas zu tun, so sinngemäß?
Ja.
Und das war ja dann der Auslöser über ein tiefes Thema, dass wir dann gesprochen haben, nicht über das Thema Menschlichkeit.
Ja. Ja, und ich kann jetzt schon mal eine Ankündigung machen, das Thema, wenn wir reden da jetzt weiter drüber, ist ein äußerst unangenehmes Thema, weil das wirklich sehr dramatisch ernst ist. Und es für möglicherweise auch bei unseren Zuhörern kein Wohlgefühl auslösen wird.
Ja, es hat ja auch bei mir kein Wohlgefühl ausgelöst.
Ja, genau. Weil es wirklich ein Thema ist, mit dem ich mich immer mal wieder auseinandersetze, aber ich selber für mich auch den Weg noch nicht gefunden habe. Du hast so ein paar Sachen aus Schutzgründen nochmal weggelassen, weil der Pflegestatus des Menschen war ja dramatisch schlecht. So, also das hast du jetzt hier nicht im Detail beschrieben. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Das heißt, neben der medizinischen Hilfe gab es tatsächlich auch noch einen großen Bedarf, nochmal irgendwelche pflegehygienischen Maßnahmen auch einzuleiten.
Haushaltsnahe Dienstleistung.
So. Und die Frage, die mittlerweile bei uns Menschen hier in unserer Gesellschaft ist, ist eigentlich, der erste Impuls ist, scheiße, bin ich jetzt dafür verantwortlich? Muss ich mich jetzt kümmern? Gepaart mit einem Widerwillen, das nicht tun zu wollen, so, und nach Verantwortlichen zu suchen, die denn jetzt dafür zuständig sind, sich darum zu kümmern. Das ist ein Reflex, der so weit verbreitet ist, und ich kann mich da auch nicht von frei machen, dass das bei mir auch noch genauso ist.
So. Das war auch genau der Reflex bei mir, also gepaart auch mit diesem ganzen, also total sinnlos, und ich bringe mich da jetzt auch selber nicht in eine gute Situation mit. Ich habe ja auch tatsächlich gedacht, ich habe da jetzt gar keine Zeit für.
Ja.
Ne? Also so total crazy eigentlich. Ne? Da braucht jemand Hilfe und der erste Impuls ist, ja, eigentlich habe ich da jetzt gar keine Zeit für.
Ja, genau, wir haben keine Zeit für. Das passt uns jetzt nicht in den Kram und es muss doch irgendwer dafür zuständig sein. Also das ist, glaube ich, sogar nochmal ein sehr deutsches Denken, also in Zuständigkeiten zu denken. Insbesondere, wenn es bei Menschen, wenn es um Menschen geht, die uns nicht so nahe stehen.
Mhm.
Ich glaube, dieser Mechanismus, also diese Abwehrhaltung, nämlich das zu tun, was in dem Moment notwendig gewesen wäre. Also da steht jemand vor uns, der unbestritten ganz dringend Hilfe braucht. Das heißt, die gegenwärtige Situation gestaltet sich so, dass eigentlich allen Beteiligten klar ist, was jetzt notwendig ist. So, jetzt kannst du keine medizinische Hilfe leisten, weil du kein Arzt bist, aber du könntest zumindest denjenigen unterstützen, Teile dieses pflegerischen Themas vielleicht nochmal zu gucken und zu gucken, liegt da Unrat auf dem Boden und liegt da Müll auf dem Boden und dass es notwendig ist, sich darum zu kümmern. So, das ist ja irgendwie klar. So, und wir haben auf einer Ebene, da kommen wir gleich nochmal etwas genauer drauf, wir haben verlernt, das Notwendige zu tun, was ich jetzt mal mit Mitmenschlichkeit bezeichne. So, sondern wir haben unsere Mitmenschlichkeit ist überschrieben von einer Programmierung, dass uns unser Verstand 1000 Dinge fragt. Nämlich, habe ich Zeit dafür? Ist da irgendwie jemand zuständig? Wäre da nicht jemand anders schon für zuständig? Das geht ja auch nochmal, dass man jemandem anders in die Schuhe schiebt, irgendwie da, Es kann doch nicht sein, dass so ein Mensch hier alleine steht. Ist ja auch so ein schöner Satz, dass das nicht sein kann. Aber wir sehen in dem Moment, es ist gerade so. Und wir verweigern sozusagen eine mitmenschliche Haltung in uns. Und das ist, wenn wir uns dessen bewusst werden, ist das eine ganz schreckliche Erkenntnis, dass das so ist. Und das beschämt mich selber auch. Also ich unterliege ja diesen gleichen Mechanismen. Häufig, weil es in unserer Gesellschaft nicht gewünscht, kann man nicht sagen, sondern wir haben einfach andere Prioritäten, nämlich weitgehend egoistische Prioritäten. Und wir sind nicht mehr in der Lage, das zu tun, was notwendig ist. Es mag da Ausnahmen geben. Also ich glaube, wenn die eigene Familie betroffen ist, insbesondere Kinder, glaube ich, würden wir das sofort tun. Vielleicht nochmal bei einem Autounfall in so einer Situation, aber dann aber auch mit dem Gedanken, das könnte mir ja gleichermaßen passieren. Also ist es auch nochmal eine andere Motivation, sich zu kümmern, aber sich selbst los, sich der Mitmenschlichkeit hinzugeben und das einfach zu tun und es dann egal ist, ob ich danach einen anderen Termin habe. So, und die Frage ist, was ist denn jetzt hier wichtiger? Ist es irgendwie wichtiger, irgendwie die Verabredung fürs Kino sausen zu lassen oder diesem Menschen jetzt zu helfen? Das haben wir verlernt. Das ist nicht mehr gefragt. Das ist und das sind eben tatsächlich Gedankenkonstrukte, die dominanter sind als unsere Mitmenschlichkeit, von der ich ausgehe, das kann ich natürlich wissenschaftlich gar nicht belegen, dass das unser natürliches Selbst ist, sozusagen. Das heißt, ich glaube, wenn wir diese krasse Programmierung von Werten, ich habe das ja am Anfang unseres Podcasts ja heute auch schon mal erzählt, dass wir nach der Geburt eben Informationen aufnehmen und ansammeln und gewisse Erfahrungen machen. Wir gucken uns Dinge ab. Eben, also ein Großteil des Lernens ist wirklich Abschauen von Dingen. Dinge, die uns niemals gesagt wurden, die wir niemals als Regel sehen, die wir aber beobachtet haben. Und das übernehmen wir einfach. Das wird aber auch im Verstand sozusagen abgelegt. Und da ist eben auch ein Teil unbewusst. Also der wird unbewusst, kann aber auch wieder bewusst gemacht werden. Und dann verhalten wir uns einfach nicht mehr mitmenschlich. Und das ist wirklich ganz bitter. Und ich habe dir dann auch erzählt, dass immer mal, wenn ich mich damit auseinandersetze, zum Beispiel, wenn ich irgendwie vor den Lebensmittelsupermärkten, hat sich das jetzt hier in Kassel ja irgendwie stark etabliert, dass dort irgendwie bettelnde Menschen sitzen, die in mehr oder weniger dramatischem Zustand auch sitzen. Und dann kenne ich das auch, dass ich irgendwie gar keine Lust drauf habe, mich damit auseinanderzusetzen und dann manchmal auch versuche, Blickkontakt zu vermeiden. Ich erkenne das dann, dass mir das passiert. Ich will gar keinen Blickkontakt zu dem haben. Und mein Verstand sagt mir, ja, wenn du dem jetzt Geld gibst, dann holt er sich doch sowieso Alkohol. Und das kann ich ja hier nicht unterstützen. Das heißt, mein Verstand findet 1000 Ausreden, warum das jetzt keine wirklich hilfsbedürftige Person ist. Und ich mit dem überhaupt nichts zu tun habe, so, und einfach drüber weggehen kann. Und manchmal mache ich es einfach, dass ich denjenigen anspreche, so. Und auch das kostet dann schon mal Überwindung und frage ihn, ob ich ihm irgendwas mitbringen soll. Ob er irgendwas braucht. Und das, glaube ich, kann so eine kleine Übung sein. Das löst das Problem noch nicht in Gänze. Es ist ja nicht so, dass ich das jetzt irgendwie, ich mache das nicht jedes Mal, aber ich mache das immer wieder mal.
Wovon machst du es abhängig, wann du es machst und wann du es nicht machst? Oder passiert das natürlich?
Ich glaube, bei mir ist das so, wenn ich merke, dass es mir sehr unangenehm wird und ich einen maximalen Widerstand habe, dann mache ich das. Weil mir dann erst wirklich, weil ich schäme mich dann auch für mich. Also ich merke damit, dass mir das Thema ja bewusst ist. Ich beschäftige mich ja, ich habe mich da schon länger mal mit beschäftigt und ich erkenne, wenn ich mich dabei ertappe, dass mein Verhalten gerade nicht mitmenschlich ist, dann setzt bei mir so ein Selbstscham ein. Und dann ist das für mich eine Methode, gegen diesen Scham, gegen mein Schamgefühl zu kämpfen und zu sagen, eigentlich irgendwie, mir geht so gut und ich lebe ein so gutes Leben. Und was, und warum kann ich diesen Menschen, der offensichtlich Hilfe braucht, warum kann ich da nicht einen Beitrag dazu leisten? Ich kann wahrscheinlich nicht sein ganzes Leben retten, aber ich kann einen Beitrag dazu leisten. Und das ist, ja, das mache ich immer wieder. Aber ich merke selbst, auch jetzt, während ich darüber rede, dass es mir nicht gut damit geht. Weil dieser andere Mechanismus, die Verdrängung und die Vermeidung solcher Situationen bei mir eben auch noch aktiv ist.
Ja. Also ich merke manchmal bei mir, wenn dann der Verstand reinkickt, jetzt bei diesen bettelnden Menschen beispielsweise, denke ich mir dann, oder ist ja dann wahrscheinlich auch eine Ausrede dann am Ende des Tages erstmal, ähnlich wie du das so gedacht hast, klar, jetzt gebe ich dem Geld, dann kauft er sich Alkohol, das muss ja auch nicht so sein, das ist ja, ne? Und aber sagen wir mal, es gibt ja tatsächlich diese Menschen, die auf der Straße leben und Alkohol dann bevorzugen, Alkohol zu konsumieren, dass ich mir dann denke, eigentlich hilft es ihm ja jetzt gar nicht, wenn ich ihm Geld gebe, weil ich müsste ihm ja ganz anders helfen. Ich müsste ihm da aufhelfen von der Straße, müsste ihm, weiß ich nicht, vielleicht in so ein Obdachlosenheim bringen, in eine Erziehungskur stecken oder also wo ich drauf hinaus will, diese Ausreden bei mir gehen dann manchmal so weit, dass ich denke, eigentlich verschlimmere ich ja damit das Problem. Also wenn da jetzt wirklich einer ist, ich sag mal, der alkoholkrank ist und ich gebe dem immer wieder Geld dafür, dass er sich Alkohol kauft, löst es ja nicht das Problem. Also für ihn schon in dem Moment, aber so ganz grundsätzlich verschlimmert es ja immer das Problem. Also wenn ich beispielsweise einen Spielsüchtigen immer wieder Geld leihe, weil der das Problem hat, er braucht Geld, unterstütze ich ja seine Spielsucht und helfe ihm nicht dabei raus, aus der Spielsucht rauszukommen.
Ja, das sind aber reine Konstrukte des Verstandes.
Mit Sicherheit sind genau, das reine Konstrukte.
Genau, das sind reine Konstrukte des Verstandes. Was wir, glaube ich, unterschätzen, ist die Wirkung von Mitmenschlichkeit.
Ja.
Und da geht es gar nicht darum, dass der jetzt irgendwie 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro bekommt oder was auch immer, sondern allein die Tatsache, dass andere ihn als Mensch wahrnehmen, ihn als Mensch respektieren und mit ihm interagieren, hat eigentlich eine wichtige Wirkung. Ich weiß nicht, ob du das Musical Les Miserables kennst.
Nee, aber ich glaube, du hast auch an dem Abend davon gesprochen.
Ja, genau. Das ist ein Musical, wo es genau um solche Themen geht. Also ich finde es, also ich, wann immer ich es in einer guten Inszenierung sehe, sitze ich da auch heulend, weil es um solche Themen geht. Und es gibt eine Szene in diesem Musical, dass der Protagonist, Jean Valjean heißt er. Er ist im Knast, also ist eigentlich im Arbeitslager gewesen, weil er aus einer Notsituation Brot geklaut hat. Und er hat eigentlich gelernt, sein Leben und irgendwie zu überleben durch Diebstahl. Und dann wurde er wieder freigelassen und ist hat dann auch versucht, irgendwie Hilfe zu bekommen und wurde weitgehend abgelehnt bis bei einem Bischof, beim Kirchenmann. Und der hat eben tatsächlich angeboten, Speise und Trank irgendwie zu nehmen und auch dort auch übernachten zu können. Und dem hat er silberne Kerzenleuchter geklaut und ist dann wieder abgehauen. Und dann wird er aufgegriffen in dieser Situation von wieder Polizisten, und das wäre jetzt wirklich fatal. Das spielt ja alles irgendwie so um die Französische Revolution. Und dann kam dieser Bischof dazu und hat gesagt, nee, diese Kerzenleuchter, die habe ich ihm geschenkt. Und du hast irgendwie, hat dann noch zwei andere silberne Becher, diese Becher hast du vergessen, irgendwie, die habe ich dir auch geschenkt. Und er war von dieser Mitmenschlichkeit dieses Bischofs so überwältigt, dass er sein ganzes Weltbild in Frage gestellt hat. Und das war der Auslöser, zumindest in dieser Geschichte von Victor Hugo, dass er sein komplettes Leben geändert hat. Und auch selber dann später im weiteren Verlauf der Geschichte anderen Menschen eben selbstlos helfen konnte. Durch diese Begegnung der Mitmenschlichkeit. Da geht es nicht um diesen materiellen Wert. Es geht darum, die Erfahrung zu machen, da hat jemand Verständnis für mich, kümmert sich um mich. Ich merke gerade, dass mich die Szene, während ich darüber rede, wieder berührt.
Ja.
Es ist echt ein tiefes Thema. Und dass es irgendwie darum geht. Es geht nicht um diese popligen materiellen Werte, die wir da geben, sondern es geht darum, dass wir dem anderen signalisieren, du bist ein vollwertiger Mensch. Ich verstehe deine Situation und respektiere deine Situation, so wie sie ist, und ich verurteile dich nicht dafür.
Mhm. Ja, ich hatte danach noch, oder erstmal, weil mich unser Gespräch dann an dem Abend da auch sehr beschäftigt hat, wie die ganze Situation mich da vorher sowieso ohnehin schon beschäftigt hat, hat es dazu geführt, dass ich im ständigen Austausch war. Und um für mich erstmal, gut, kann es auch sein, Gewissensberuhigung erstmal, ne? Ist er denn auch und kommt er klar und so weiter und so fort. Und dann war aber zwei Tage später wieder eine Situation, dass er nicht so schnell reagiert hat. Und dann bin ich da wieder in die Wohnung rein, hatte ihn wieder in einen, ich würde jetzt mal beurteilen, vermutlich noch etwas schlimmeren Zustand vorgefunden. Und das war dann auch der Moment, wo ich dann jetzt gesagt habe, hier, pass auf, entweder rufst du jetzt einen Krankenwagen oder ich rufe den Krankenwagen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und er ist dann auch ins Krankenhaus gekommen, zwei Tage später. Und ich hatte dann eine weitere Begegnung, und die trifft jetzt gerade ein bisschen das, was du mit dem Musical erzählt hast. Und zwar habe ich versuche das jetzt auch mal, weil ich gar nicht weiß, ob da so öffentlich drüber gesprochen werden darf. Ich hatte jemanden kennengelernt, der auch bekannt ist in der Öffentlichkeit und der laut Zeitungsartikeln wurde ihm Betrug vorgeworfen. Ne, ist jetzt noch nicht gerichtlich final, aber es wurde ihm vorgeworfen. Also ich kannte es, weil es er mir auch selber erzählt hatte bei dieser Begegnung, dass er da gerade diese Vorwürfe hat und das alles nicht so richtig ist und so halt. Und ich war dann mit ihm im Kontakt, weil ich seine Geschichte ganz spannend finde, nicht diese Geschichte, eine andere Geschichte, und hatte in dem Zuge gefragt, ey, hast du nicht mal Bock, da im Podcast drüber zu sprechen, weil es da so um Durchhaltevermögen, Mindset und so weiter geht. Und hat auch gesagt, ja, hätte er total Lust zu und können wir uns nochmal für verabreden. Und dann hatte ich ihm irgendwann später, habe ich ihm angeschrieben, habe gefragt, hey, haben uns ja kennengelernt, hast du Bock, wollen wir mal gucken, ob wir einen Podcast aufnehmen? Hat er gesagt, ja, würde er total gerne machen, steht auch zu seinem Wort. Er hätte aber eine kleine Herausforderung, er bräuchte Geld. War jetzt keine große Summe, um die er mich gebeten hat. Und da stand ich jetzt genau wieder vor der gleichen Situation. Wohl wissentlich, weil die andere, das, was ihm vorgeworfen wird, da geht es auch um Geld leihen, nicht zurückbekommen und so weiter und so fort. So, was macht man jetzt in dieser Situation? So, jetzt ist ja wieder, ne, da ist jemand, der braucht Hilfe. Der rein menschliche Akt wäre, klar, mache ich. Um es vorwegzunehmen, habe ich auch getan. Mhm. Auch ohne zu zögern, habe ich das getan. Wenn ich jetzt anderen diese Geschichte erzähle, würden die sagen, bist ein bisschen bescheuert. Du weißt doch, dass du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Geld nicht zurückbekommst. Also die Chance ist relativ hoch, wenn man jetzt diesen Zeitungsartikeln Glauben schenken darf.
Der menschliche Verstand wird natürlich, das heißt, das Ego sagt natürlich, okay, ich habe einen Verlust dadurch, sozusagen, also bewertet das kritisch, dass eigentlich sollte ich das ja zurückkriegen. Ich glaube, die andere Ebene der Mitmenschlichkeit, die ich jetzt mal stärker mit dem Selbst in Verbindung bringe, wird sagen, egal, ich habe einkalkuliert, dass ich das Geld nicht zurückkriege.
Ja, habe ich auch für mich. Genau, so, das habe ich auch genau, für mich einkalkuliert.
So, und dann ist es mir egal. Ich entscheide mich jetzt dazu, das zu tun, aus den und den Gründen. Und was auch immer der andere damit macht und unterliegt dem anderen. Das geht ja auch. So, ich kann dem anderen die Eigenverantwortung oder auch den Umgang mit dem Geschenk, es ist ja auch ein bisschen anmaßend, dem anderen etwas zu schenken, zu geben und dann noch ihm vorzuschreiben, was er damit zu tun hat. Entweder mache ich das selbstlos und das heißt, ich bewerte nicht, was er damit macht.
Ja, habe ich auch gar nicht.
Genau, sondern ich kann das akzeptieren, dass das so ist. Und ich glaube, dann hat es auch seine große Wirkung. Ich glaube, wenn wir Hilfe immer nur an Bedingungen knüpfen, ist es für den anderen Menschen schwierig, aus seinen Mustern herauszukommen. Mhm. Also ich, und da bin ich nochmal wieder bei diesem Musical. Das hat dieser Autor Victor Hugo, glaube ich, wirklich gut erkannt, dass diese Wirkung, da ist sozusagen, keine Bedingung daran zu knüpfen. Mhm. So, das ist ja auch das, was wahre Liebe ja auch ausmacht. Die ist ja bedingungslos. Die ist bedingungslos. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, so richtig verlernt haben, bedingungslos zu agieren im Umgang mit anderen. Das ist eine bittere Pille, finde ich. Mhm. Also ich finde das wirklich auch immer, wann ich mich dabei ertappe. Aber wir sind eben darauf programmiert worden und diese Bedingungen immer wieder einzustellen. Mhm. Und selbst in Beziehungsebenen haben wir immer Bedingungen an den anderen.
Ja.
Vertrauen zum Beispiel, das zitiere ich nochmal Sadhguru, von dem haben wir ja auch schon mal gesprochen. Er hat gesagt, aha, Vertrauen ist ein schwieriges Wort, weil was bedeutet in unserer Gesellschaft Vertrauen? Ich vertraue dir, wenn du das tust, was ich von dir erwarte. Und wenn du das nicht tust, was ich von dir erwarte, hast du mein Vertrauen missbraucht. Das ist ja letztendlich, wie wir mit Vertrauen umgehen. Mhm. Vertrauen ist ja niemals, also so wie wir in unserer Gesellschaft umgehen, bedingungslos, sondern ist komplett mit den eigenen Erwartungen des Vertrauenden sozusagen verknüpft. Das ist ja absurd, wenn man mal darüber nachdenkt. Mhm. Wenn ich jemandem vertraue, ist das, was er tut, für mich in Ordnung.
Ja.
Und nicht mehr an Bedingungen geknüpft. Das ist sehr, sehr, also mich hat das auch nochmal sehr zum Nachdenken angeregt, als ich das auch in einem kurzen Podcast von Sadhguru, als er das nochmal so deutlich machte, dachte ich, ja stimmt, das ist wirklich interessant. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Das bedeutet, du hast dich nicht so verhalten, wie...
Hast meine Erwartung nicht erfüllt.
Ja, wie ich es von dir erwartet habe. Das ist Vertrauen in unserer Welt. Spannender, ne? Ich habe das ist eine Programmierung. So ist für uns Vertrauen hier definiert. Aber wenn wir das mal von oben jetzt betrachten, merken wir, wie absurd das eigentlich ist.
Ja, du hattest bei dem Abendessen, als ich die Geschichte erzählt hatte, auch gesagt, ich weiß nicht mehr, von welcher Gesellschaft du gesprochen hast, aber du hast gesagt, in anderen Gesellschaften, da stellen die sich gar nicht die Frage. Da ist, wenn da einer offensichtlich Hilfe braucht, dann ist es egal. Derjenige, der gerade da ist, hilft halt einfach. Und in unserer Gesellschaft, hast du ja auch gesagt, ist das durch die Programmierung, Erziehung, was auch immer, offensichtlich ja nicht so. Mhm. Aber weißt du, wo das herkommt? Oder also warum das so ist? Also dieses Entmenschlichen bewusst oder unbewusst in Kauf zu nehmen und da nicht gegenzusteuern. Also es muss.
Ja, das ist eben das große Dilemma mit der Kombination unseres Erlangung und unseres Verstandes, der ja auch, also ich bin ja kein Gegner des Verstandes, bin ja dankbar. Ne? Wir nutzen den ja jetzt hier auch gerade, um zu kommunizieren. Aber dadurch, dass dieser Verstand und dieses Ego in uns so manipulierbar ist und eben auch so gezielt manipuliert wird, also das fängt ja auch wirklich in der Erziehung an. Also es gibt ja, ich habe ja hier in meiner psychologischen Praxis viele dieser Fälle, wo zum Beispiel, wenn Eltern, manchmal sind es eben auch Mütter, passiv-aggressiv sind quasi, die ihre Konflikte nicht formulieren können, sondern die dem Kind ein schlechtes Gewissen machen, mitzusetzen, musst du selber wissen. Das musst du selber wissen. Und dann fühlt sich das Kind schlecht, weil es denkt, etwas falsch gemacht zu haben und fühlt sich verantwortlich dafür, dass es der Mutter nicht gut geht.
Mhm.
So. Und das wird so subtil eingepflanzt letztendlich, dass und die Mutter hat es ja auch nicht gelernt. Also, ne, also es ist, könnte jetzt der Mutter einen Vorwurf machen, warum verhält sich so? Sie hat sich so verhalten, weil sie nicht gelernt hat, mit ihrem inneren Konflikt konstruktiv umzugehen. Ihr blieb nur die Chance, irgendwie ihr Bedürfnis zu befriedigen, indem sie den Kind ein schlechtes Gewissen macht, in der Hoffnung, dass das Kind dann doch das tut, was sie möchte.
Mhm.
Anstatt das, also gerade ist es auch bei, wenn die Kinder dann irgendwann mal erwachsen sind, geht das Spielchen ja weiter.
Ja, also da wäre jetzt die Frage bei mir, ist das in anderen Gesellschaften anders? Also
ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch andere Gesellschaften gibt, in denen das anders ist, wo es eben, wo das Wertesystem vielleicht auch ein anderes ist, eben vielleicht auch in nicht-kapitalistischen Ländern.
Ich würde mich auch fragen, ob das was mit Wohlstand zu tun hat und Bewahrung des Wohlstandes, weil, also ich weiß jetzt nicht, in welchen, es ist nur eine These, eine Vermutung, dass es vielleicht in den Ländern, wo der Wohlstand jetzt nicht so hoch ist wie bei uns, da aber eher die Menschlichkeit noch am Start ist.
Ja, oder auch dieses Bewusstsein, dass alles miteinander zusammenhängt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei indigenen Völkern vielleicht auch nochmal anders ist, die eben die Natur, die sich ja auch als Teil der Natur verstehen. Das tun wir ja auch nicht mehr. Wir reden von der Natur, als wenn wir nicht dazugehören. Es gibt uns und die Natur. Und bei vielen indigenen Völkern ist es eben ganz anders. Die wissen, dass sie Teil des Ganzen sind. So. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, Teil des Ganzen zu sein, uns ein wenig davor schützen kann, in diese Falle zu tappen. Eben zu glauben, weil das Ego hat ja auch die Funktion, uns zu trennen von dem anderen. Es ist ja auch eine Ego-Funktion, die wir als Kind lernen, das bin ich und das bist du. Ich grenze mich von dir ab. Das ist mein und das ist dein. Ist ja auch, das passiert ja alles auf Ego-Ebene. Das ist
wie erst bei Dirty Dancing gelernt.
Entwicklung auch irgendwie wahrscheinlich notwendig, aber es ist ein trennendes Element. Und wenn es uns gelingt, später wieder ein verbindendes Element zu finden, kann das überwunden werden.
Ja.
ist doch fast ein schönes Schlusswort, oder?
Würde ich auch sagen. Ich hätte nämlich jetzt auch gesagt, weil wir sind auch gleich bei einer Stunde und du hast ja auch einen Anschlusstermin, dass wir die zwei anderen Themen, die wir noch hatten, in eine andere Folge packen. Vernunft und Humor, um auch da schon mal einen Cliffhanger zu machen.
Weil gerne.
Wir uns ja schon im Vorgespräch gefragt haben, wie sind wir eigentlich von dem Thema dann auf Humor gekommen?
Nee, das war ja umgekehrt. Wir sind über Humor.
Ach, sind wir über Humor? Ach,
ja, über Humor, über Vernunft, dann hast du diese Geschichte erzählt. Okay. Aber ich finde ich hoffe, dass unsere Zuhörer das auch heute spannend fanden, weil das hat uns ja so motiviert, darüber diesen Podcast aufzunehmen,
absolut,
über diese Mitmenschlichkeit, weil es, glaube ich, ein zentrales und wichtiges Thema ist für uns als Menschheit.
Auch. Definitiv. Ja. Definitiv. Gut, vielen Dank. Und dann verabschieden wir uns nochmal zum nächsten Teil.
So machen wir.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ich danke dir.
Mike Drop, das war er, der Real Talk mit Rüdiger zu einem, wie ich finde, wirklich wunderschönen Thema. Und ich bin mir sicher, ihr konntet euch den einen oder anderen Impuls, ich bin mir sehr, sehr sicher, ihr konntet euch jede Menge Impulse aus diesem Gespräch herausziehen. Und bei so einem wunderschönen Thema bleibt mir auch gar nicht viel mehr übrig, um jetzt hier irgendwie ein langes Outro zu quatschen. Von daher wünsche ich euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Geht raus, trefft euch mit euren Liebsten, verschenkt Liebe statt materielle Geschenke. Aber wenn ihr auch gerne das natürlich tun wollt, macht auch gerne das. Wer bin ich da, irgendwas zu sagen? Alles nur Impulse meinerseits. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören am zweiten Weihnachtstag. Da kommt die neue Folge Unternehmer Jam Session und eine besondere Überraschung, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk, kann man sagen. Es ist nicht die letzte Folge in diesem Jahr von Unternehmer Jam Session, denn am 31., das ist dann, ich weiß gar nicht, der Mittwoch, glaube ich, Silvester, kommt eine Silvester-Special-Folge mit den gleichen zwei Gästen, die auch bei der Weihnachtsfolge am Start sind. Und direkt an dem Freitag, dann danach, das ist, glaube ich, der 2.1.26, kommt die Neujahrsfolge ebenfalls wieder mit den zwei gleichen Gästen. Folgen haben wir schon aufgenommen. Ich hatte megamäßig viel Spaß. Freut euch drauf. Freut euch jetzt erstmal auf Heiligabend, den ersten Weihnachtstag und dann zweiter Weihnachtstag kommt wieder Unternehmer Jam Session. Bis dahin, ich bin draußen wie das neue De La Soul Album, was mir Basti empfohlen hat. Bei mir ist es irgendwie ein bisschen vorbeigegangen, obwohl mir liebe Menschen auch den Track mit Q-Tip schon zugeschickt haben, mit Carmenden und Slick Rick den Track. Trotzdem Album an mir vorbeigegangen. Heute habe ich es reingehört. Großartig. Also checkt De La Soul, das neue Album und die Zeit vergeht wie im Flug. Ist auch sehr chillig, passt genau zur Weihnachtszeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Unternehmer Jam Session.